Herzlich willkommen, Ursula Beidenfeld ist hier und Tonspurwissen ist auch hier.
Bei uns im Verbreitungsgebiet hier in Zentraleuropa sind sie ganzjährig zu Hause sozusagen, sind mehr oder weniger Standvögel. Auch mal Strichvögel bei starkem Winter verstreichen sie in südwestliche Richtung. Aber wir haben einen echten Zuzug von winterziehenden Krähen, Saatkrähen und Nebelkrähen aus dem Osten, also insbesondere aus dem Baltikum, aber auch noch weiter aus Ostsibirien, Russland, Polen. Solche Vögel kommen zu uns, weil das Klima hier milder ist.
Warum werden Krähen immer dreister? Fragen wir einen Experten, fragen wir Oliver Krone.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir fragen ja einmal in der Woche Wissenschaftler nach ihren neuesten Forschungsergebnissen und manchmal wollen wir aber auch nur eine Alltagsfrage klären und diesmal ist es eine von mir. Und dann freuen wir uns natürlich besonders, wenn wir Experten dazu finden. Und auf eure und ihre Alltagsfragen freuen wir uns natürlich auch. Das habe ich also nicht exklusiv, das Fragen. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de und natürlich wären Kommentare, Lob, Sterne auch ganz toll. Dankeschön. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch oder Ihnen geht, aber mir geht's so. Wenn ich einmal anfange, mich über eine Sache aufzuregen, habe ich ganz schnell den Eindruck, dass genau diese Sache immer schlimmer wird. Bei Krähen ist es zum Beispiel so. Kaum merkt man, dass die in derselben Straße wohnen wie man selbst, fängt man sich an zu fragen, ob das Gekrächze am frühen Morgen wirklich sein muss, ob es immer schlimmer wird, wann diese Viecher wieder verschwinden, ob man sie vielleicht auch vertreiben kann. Und dann ist es gut, wenn man einen Wissenschaftler fragen kann, ob das erlaubt ist, ob das Erfolg haben kann und wie man sich vor diesen Belästigungen auch schützen kann. Das habe ich getan. Ich habe Oliver Krone vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin angerufen und freue mich, dass er da ist. Hallo, Herr Krone.
Hallo.
Herr Krone, immer öfter werden Vögel in Städten als Plage empfunden. Kommt einem das nur so vor oder gibt es tatsächlich mehr Krähen und Raben in den Städten?
Also hauptsächlich, denke ich, kommt einem das mehr so vor, insbesondere zur Herbst- oder Winterzeit, wenn wir also einen massiven Zuzug von verschiedenen Krähenarten, insbesondere hier im Osten, Nebelkrähen und Saatkrähen, in den urbanen Raum haben. Dadurch fallen sie mehr auf, einfach weil es mehr sind, weil die Tiere in der Stadt überwintern, aber auch, weil die Bäume dann keine Blätter mehr tragen und die Tiere besser sichtbar sind.
Also es gibt tatsächlich mehr, weil die im Winter in die Städte gehen, aber insgesamt ist die Population nicht größer geworden.
Sie wächst langsam. Also was die Saatkrähe angeht, haben wir in Deutschland einen positiven Trend. Das heißt, hier nehmen die Populationen an Saatkrähen tatsächlich zu. Wie sich das konkret bei der Nebelkrähe verhält, kann ich nicht im Einzelnen sagen. Da ist es sicher so, dass anders als die Saatkrähe, die ja ein Koloniebrüter ist, und von daher nur limitiert ist durch die Nahrungsaufnahme, aber nicht durch die Reviere. Mhm. Da ist es bei der Nebelkrähe anders. Das sind Paarreviere, also das sind Paare, die zusammen sind und die ein Territorium abgrenzen, sodass hier nicht unendlich viel Raum für noch mehr Nebelkrähen zur Verfügung steht. Aber die Plätze, die in der Stadt vorhanden sind, die werden da natürlich sehr intensiv genutzt und sind auch zum Teil besetzt von den Vögeln. Und das kann sich durchaus noch ein bisschen verdichten.
Sie sagen, Sie nennen Saatkrähen und Nebelkrähen. Sind es beides Vögel, die irgendwie im Winter mal Zugvögel waren und jetzt in den Städten hocken?
Nein, die sind ganzjährig bei uns. Also wir müssen da unterscheiden ja zwischen Saatkrähe und der Aaskrähe. Die Aaskrähe teilt sich auf in zwei Unterarten. Das ist östlich der Elbe die Nebelkrähe und westlich der Elbe die Rabenkrähe. Und bei uns im Verbreitungsgebiet hier in Zentraleuropa sind sie ganzjährig zu Hause sozusagen, sind mehr oder weniger Standvögel. Auch mal Strichvögel bei starkem Winter verstreichen sie in südwestliche Richtung. Aber wir haben einen echten Zuzug von winterziehenden Krähen, Saatkrähen und Nebelkrähen aus dem Osten, also insbesondere aus dem Baltikum, aber auch noch weiter aus Ostsibirien, Russland, Polen. Solche Vögel kommen zu uns, weil das Klima hier milder ist und sie hier im noch milderen Stadtklima überwintern können.
Und die gehen dann im Frühjahr wieder weg?
Und die fliegen im Frühjahr wieder zurück in ihre Brutgebiete.
Trotzdem sind ja auch Vögel, Nebelkrähen, Saatkrähen immer mehr auch dauerhaft in den Städten. Warum ist das so?
Ja, die haben sich hier angesiedelt, weil das für sie gute Lebensbedingungen sind. Und auch da muss man zwischen den Arten unterscheiden. Es sind ja mehrere Krähenarten oder Krähenverwandte, die in den Städten vorkommen. Dazu gehört zum Beispiel der Eichelhäher oder die schwarz-weiße Elster, die jedem bekannt ist. Aber auch der Kohlgrabe kommt hier zum Beispiel in Berlin urban vor. Ja, und dann sind das noch Nebelkrähe und Saatkrähe. Und die Dohle natürlich auch noch, die regelmäßig in den Städten brüten. Und Saat- und Nebelkrähe, die brüten ja. Also die leben ganzjährig im urbanen Lebensraum. Und das sind günstige Bedingungen für beide Vogelarten. Da muss man allerdings unterscheiden. Die Nebelkrähe findet hier genügend Nahrung im städtischen Bereich. Und das sind vor allen Dingen auch Nahrungsreste vom Menschen, das berühmte Pausenbrot, aber genauso gut Döner, Pommes, Reste, was in dem Bereich anfällt. Dann hat die Nebelkrähe es auch gelernt, Müllsäcke aufzureißen und dort an Verpackungen mit anhaftenden Nahrungsresten heranzukommen. Die Nebelkrähe, insbesondere auch hier in Parkbereichen, ist in der Lage, an die Mülleimer heranzugehen, die Mülleimer auszuräumen und dort nachzuschauen, was findet sich dort noch an Fressbarem. Das heißt also, die Nebelkrähe macht das ganz aktiv, die bleibt dann die ganze Zeit in der Stadt, findet hier auch geeignete Brutplätze, insbesondere starke Bäume, wo sie dann in den Kronenaußenbereich ihre Nester baut, anders als die Saatkrähe. Die Saatkrähe ist in die Stadt gegangen, insbesondere weil sie in der landwirtschaftlichen Fläche in der Vergangenheit und zum Teil auch heute noch bedrängt wird, verfolgt wird, geschossen wurde. Heute ist das Schießen der Saatkrähe illegal in Deutschland, wie im Rest Europas. Und diese Saatkrähe flieht also vor dem Menschen in die Stadt. Klingt zunächst paradox, liegt aber daran, dass die Saatkrähe in der Stadt nicht beschossen wird.
Und hört sich so an, als wäre die Saatkrähe ziemlich schlau.
Die sind beide sehr schlau. Krähenvögel oder Rabenvögel insgesamt sind sehr lernfähig und erschließen sich bei Möglichkeit immer wieder neue Nahrungsquellen und reagieren auch direkt auf die Menschen.
Lassen Sie uns mal kurz über die Unterschiede reden. Die Saatkrähe, haben Sie gesagt, die lebt normalerweise auf dem Land, frisst, wie der Name schon sagt, Gesätes, also bewegt sich ursprünglich wahrscheinlich auf Feldern und sucht da das Saatgut raus. Was frisst sie denn in der Stadt?
Das ist leider, und was heißt, das ist Gott sei Dank nicht ganz so. Sie heißt zwar Saatkrähe, weil sie, wie Sie richtig gesagt haben, auf den Ackerflächen unterwegs ist, aber sie ist eigentlich spezialisiert auf Wirbellose in den oberen Bodenschichten. Also Engerlinge, Würmer, Käferlarven und andere Wirbellose, die sucht sie aus den oberen Grasschichten, aus der nackten Erde, aus den ersten 5 bis 7 Zentimetern heraus. Bei Nahrungsmangel nimmt sie auch pflanzliche Fasern auf, Getreidekörner, Saat dann unter Umständen auch mal, kann auch hier zum gewissen Schaden führen. Aber eigentlich ist sie eben auf tierische Nahrung aus und das insbesondere während der Jungenaufzucht auch.
Und das heißt, dass die Saatkrähe erstens zu Unrecht in Verruf geraten ist auf dem Land, aber zweitens auch kleine Wirbeltiere frisst.
Auch mal kleinere Wirbeltiere frisst, wie Mäuse zum Beispiel, ganz klar. Aber ansonsten eben diese Weichtiere. Und die Saatkrähe lässt sich eigentlich relativ gut von der Nebelkrähe unterscheiden, denn die Saatkrähe ist komplett schwarz und die ausgefärbten Vögel haben eine federlose Gesichtspartie. Das heißt, um die Schnabelwurzel herum sind keine Federn vorhanden, weil sie wirklich mit dem Schnabel zum Teil tief in der im Erdreich herumstochert und dieses Gefieder dann recht schnell verdreckt wäre. Nur die Jungvögel sind also auch im Gesichtsbereich komplett befiedert. Der Schnabel ist so ein bisschen spitzer und schlanker und gerader als bei der Nebelkrähe. Dort ist er stärker. Das Gesicht ist befiedert und die Nebelkrähe hat ja auch ein schwarz-graues Gefieder, also große Graupartien, Grauanteile, gerade im Mantelrückenbereich der Krähe. Also sind hier in Berlin beide Arten sehr gut voneinander zu unterscheiden.
Und also die Nebelkrähe ist auch ein bisschen größer als die Saatkrähe, oder?
Ist auch ein bisschen größer als die Saatkrähe, ja.
Beide haben einen ziemlich unangenehmen Gesang oder Ton.
Ja, sie gehören ja zu den Singvögeln, aber das ist anatomisch bedingt.
Das merkt man nicht.
Das hört man so nicht, ja. Weil das ist anatomisch bedingt, weil der Syrinx, der stimmbildende Apparat, an der Aufteilung der Luftröhre in die beiden Bronchien anatomisch genauso gebaut ist wie bei den Singvögeln, wie bei unserer Amsel oder auch bei den Finkenvögeln. Deswegen gehören sie taxonomisch und verwandtschaftlich eben zu den Singvögeln. Auch wenn sie so nicht singen, sondern ihre Revier oder auch beim Walzverhalten diese krähenden, etwas heiseren Rufe ausstoßen.
Ja, die sind super laut und das stört viele Menschen. Was Menschen noch mehr stört, ist, dass sie eben unfassbar viel Dreck machen. Sind die in Städten, diese Vögel in Städten wirklich willkommen? Sind die da richtig?
Also da muss man auch wieder unterscheiden. Bei der Nebelkrähe als Paar fällt kaum so viel Kot oder Dreck an. Das fällt also überhaupt nicht auf. Das würde ich sagen, das kann kein Problem darstellen. Bei der Nebelkrähe ist es eher so, dass die also die Müllsäcke aufreißt und dass das ein Problem darstellt. Und bei der Saatkrähe ist es tatsächlich so, dass sich Anwohner sehr leicht oder ja vielleicht auch sogar berechtigt gestört fühlen, wenn die also sehr laut rufen während der Balzzeit, wenn die Bettelrufe der Jungvögel dazukommen und wenn dann im Bereich dieser Kolonien auch einiges an Kot anfällt. Denn das sind dann Kolonien, die können dann leicht Größen von mehreren hundert oder tausend Brutpaaren erreichen. Und das ist aber dann schwierig, mit dem Problem umzugehen, insofern, als dass man die ja nicht töten darf. Sie sind eben geschützt. Sie dürfen nicht verfolgt werden. Was man hier machen kann, um das Problem zu reduzieren, ist einerseits mit den Anwohnern sprechen, aufklären, was machen diese Vögel. Im Grunde genommen ist das ein Problem von 3 Monaten während dieser Balz- und Jungaufzuchtsphase. Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Jetzt um diese Jahreszeit hört man die Saatkrähen, bekommt man die gar nicht mit. Das ist also ein zeitlich und örtlich begrenztes Problem. Und wenn es so große Kolonien sind, macht es Sinn, Schallschutzfenster einzubauen, Dreifachverglasung, um sich dagegen ein wenig abzuschotten. Wenn man denn an einem Friedhof oder in der Regel sind es große Parkanlagen, wenn man da in unmittelbarer Umgebung wohnt und in diesen 3 Monaten die Krähe nicht so erleben möchte.
Kann man die nicht vertreiben?
Vertreiben kann man sie auch, aber dann vertreibt man sie von einem Standort zum nächsten. Das heißt also, die eine Kolonie wird dann massiv gestört. Dafür braucht man eine Ausnahmegenehmigung auch. Und dann siedelt sich die Kolonie an anderer Stelle an und dann fängt das Problem dort wieder von vorne an. Langfristig wäre es sinnvoll, die Krähe zu schützen, insbesondere in der landwirtschaftlichen Fläche oder in der Fläche überhaupt außerhalb der urbanen Bereiche, damit sie sich dort ansiedeln können, was sie gerne machen würde, weil dort sind auch ihre Nahrungsgründe. Denn aus der Stadt muss sie zum Nahrungserwerb immer weit rausfliegen. Effizienter ist es, wenn sie in der Nähe der Nahrungsgründe brüten würde. Aber dort wurden sie also auch in den letzten Jahren in Deutschland immer noch illegal verfolgt. Und deswegen ist der Druck für die Saatkrähe, vom Land in die Stadt zu fliehen, immer noch ganz aktuell.
Also die Saatkrähe, die in den Städten wohnt und die Leute stört, fliegt tagsüber sozusagen zur Arbeit aufs Land, um sich da zu ernähren und kommt dann wieder zurück, um dort in der Stadt zu brüten, ihre Jungen aufzuziehen und ihre Kolonien zu bilden.
Genauso ist es.
Und die würden, wenn man ihnen auf dem Land bessere Lebensbedingungen geben würde, würden die wieder aufs Land ziehen?
Definitiv. Bessere Lebensbedingungen würden allein darin gipfeln, dass sie eben nicht mehr verfolgt würden, nicht mehr gestört würden an den Brutplätzen.
Und jetzt gucken wir auf die Nebelkrähe. Die ist in Städten, Sie haben das eben schon gesagt, in der Nähe von Friedhöfen, von Parks zu Hause. Die würde aber nicht sich verziehen, sondern die ernährt sich ja auch da, eben in Freibädern abends von den Resten. Die frisst den Döner, der nicht gegessen ist, und räumt die Papierkörbe aus.
Genau, und wird zusätzlich von gutmeinenden Menschen gefüttert.
Und das sollte man aber nicht tun.
Unbedingt unterlassen.
Das kann man die
Effekte, denn durch das Füttern und durch das übermäßige Nahrungsangebot für die Nebelkrähe hat sie kaum eine Limitation, jedenfalls nicht durch die Nahrung in der Stadt. Das heißt, wir haben sehr hohe, sehr dichte Populationen von Nebelkrähen und die Nebelkrähe ist ein zum Teil Mesopredator, das heißt ein Räuber in der mittleren Größe. Sie jagt Und das braucht sie auch für die Jungaufzucht, tierische Proteine und jagt dafür andere Tiere. Das sind insbesondere kleinere Vögel, gerade Flügge gewordene Singvögel. Sie nimmt aber auch Nester aus. Und je höher die Population ist, desto größer ist der Druck sozusagen auf die kleineren Singvögel, die von ihr prädiert werden. Aber eben durch diese künstliche Populationsstützung gibt es einfach einen sehr hohen Druck auf die anderen Vögel.
Das heißt, wenn man die Nebelkrähe in der Nähe hat und viele davon, dann hat man keine anderen oder weniger Singvögel, die man gerne hat?
Die Nebelkrähen haben ja Reviere, das heißt, zu viele kann man nicht haben. Aber natürlich, wenn die Nebelkrähe in dem Bereich, wo sie lebt, beobachtet sie sehr gut ihre Umgebung. Insbesondere dann, wenn sie Junge im Nest hat, braucht sie tierische Proteine und sieht dann auch, wo die Amsel ihr Nest baut, fliegt dort hinterher, nimmt die Eier daraus oder später dann auch die Jungvögel und hat dort einen Einfluss auf die Anzahl der Singvögel. Die müssen sich natürlich auch anpassen und das funktioniert umso besser, je naturnäher die Gärten gestaltet sind oder auch die Grünanlagen. Deswegen auch da immer wieder der Aufruf an die Grünflächenämter, einheimische Pflanzen anzubauen und nicht irgendwie nur Bodendecker oder exotische Pflanzen, sondern idealerweise früchtetragende Bäume, die der einheimischen Tierwelt zugutekommen, indem auch einheimische Singvogelarten Versteck- und Nistmöglichkeiten haben. Damit kann man sehr viel ausgleichen, beziehungsweise überhaupt erst einmal den Lebensraum für die Singvögel schaffen. Und dann kommen auch die Singvögel mit den Nebelkrähen klar. Problematisch ist es nur, wenn die Nebelkrähen zusätzlich vom Menschen Futter erhalten, über das, was sie sowieso schon finden, dann haben wir halt eine etwas künstliche Situation, die einen sehr hohen Nebelkrähenbestand in Berlin oder in den Städten fördert.
Und wie kann man dafür sorgen, dass die wieder verschwinden, wenn es zu viele sind?
Das ist nicht möglich. Man kann nicht dafür sorgen, dass sie verschwindet. Man könnte das künstliche Futterangebot reduzieren, die Mülleimer Nebelkrähen sicher machen. Das ist also durchaus möglich. Auch Waschbären sichern sollte man die Mülleimer halten. Man sollte weniger Müll und Nahrungsreste entsorgen und auf Sauberkeit achten. Und dann pendelt sich das Niveau der Nebelkrähe wieder auf einem natürlichen Gleichgewicht ein.
Also man wird sie nicht mehr los. Man kann dafür sorgen, dass die einheimischen Singvögel bessere Brut- und Nistmöglichkeiten finden und bessere Überlebensmöglichkeiten, bessere Verstecke. Man selber braucht dicke Fenster, um sich zu schützen vor dem Radau. Es sind aber ja nicht nur die Saatkrähen und die Nebelkrähen, die neuerdings in den Städten unterwegs sind, sondern es gibt auch Nilgänse, die sind auch eingewandert und sind auch sehr laut und sind auch nicht gerade schön, wenn sie im größeren Pulks auftauchen. Und in manchen Städten im Rheinland gibt es Papageien. Wie kommt das? Wie kommen die klar? Sollte man die wieder loswerden, versuchen loszuwerden oder muss man sich mit denen auch arrangieren?
Die wollen natürlich erstmal bleiben und die verbreiten sich auch. Das gilt zumindest für die Nilgans. Für die Halsbandsittiche ist das schon schwieriger. Bei den Halsbandsittichen im Rheinbereich, also von Brüssel bis nach Köln, Bonn, in den klimatisch günstigen Bereichen halten sich die Halsbandsittiche oder auch andere Papageienarten wie verschiedene Amazonen, vor allen Dingen deshalb, weil die im Winter von den Menschen gefüttert werden.
Und das sind früher entflogene Vögel, die aus irgendwelchen Gründen einen Partner gefunden haben, eine Kolonie gebildet haben und die Menschen eigentlich ganz gut finden.
Genauso ist es. Es sind Gefangenschaftsflüchtlinge, zum Teil vielleicht auch ausgesetzte Vögel, die sich dann verpaaren konnten und reproduzieren konnten und heute auch ja mehr oder weniger natürlich reproduzieren in Baumhöhlen, in Nistkästen, die zum Teil für die Vögel aufgehängt werden. Und wenn die nicht gefüttert würden, dann würden die den Winter nur schlecht oder gar nicht überleben können. Also Ähnliches gilt für die Nilgans. Das sind auch Gefangenschaftsflüchtlinge beziehungsweise ausgesetzte Tiere aus Parkanlagen, insbesondere aus den Niederlanden, aber auch in England. Und die kommen vom Westen her. Über Deutschland kann man fast sagen, also im Rheinbereich gibt es sehr hohe Populationszahlen von den Nilgans, die auch sehr anpassungsfähig ist. Und in manchen urbanen Bereichen die dominante Vogelart in den Parks ist. Und da gibt es auch Beschwerden von Anwohnern durch den Kot der Nilgänse. Es ist ja eine Neozoonart. Ist die Frage, wie weit die also auch schädlich ist, invasiv, und nur dann, wenn sie schädlich und das Potenzial hat, sich großflächig auszubreiten, kann man da von einer invasiven Art sprechen. Und da hat die EU ja Richtlinien und auch Rahmengesetzgebung erlassen, wie also mit diesen Neozoen, mit den invasiven Neozoen umzugehen ist. Und da versucht man schon, die einzuschränken oder auch die zu bekämpfen und die über das Jagdrecht dann zu limitieren in der Ausbreitung.
Also die Nilgans darf man schießen.
Die Nilgans darf man schießen, ist trotzdem sehr schwierig. Man darf auch den Waschbär schießen und den Marderhund. Trotzdem reagieren die Tiere natürlich auf diesen erhöhten Jagddruck und entweder mit vermehrter Reproduktion oder aber auch mit der Erhöhung der Fluchtdistanz gegenüber den Menschen, aber auch mit der zeitlichen mit dem zeitlichen Ausweichen in die Nacht hinein, so dass da auch für den Jäger viel schlechter zu schießen oder zu erreichen ist. Und deswegen der Aufwand, solche Tiere komplett wieder zurückzudrängen, ist unendlich groß und eigentlich nicht möglich.
Werden diese Tiere auch aggressiv?
Unter Umständen sind Nilgänse wie andere Gänse auch die Junge führen aggressiv, weil sie ihre Jungen verteidigen, ja.
Das gilt für die Nebelkrähe und die Saatkrähe auch?
Nur bis zum gewissen Grad. Also es gibt sicher mal immer wieder die Berichte, dass Krähen oder Bussarde Menschen angreifen. Das kommt in einzelnen Fällen vor, dass also der Mensch sich dem Jungtier zu sehr oder den Jungtieren oder dem Nest zu sehr genähert hat. Und dann verteidigen die das. Das habe ich selbst mal mit einem Eichelherr erlebt, wo ich einen jungen Eichelherr am Boden gesehen habe, mich dem genähert habe, wurde ich von den Altvögeln attackiert, aktiv. Das war sehr beeindruckend. Aber ansonsten kommt es gelegentlich vor, dass also insbesondere bei den Greifvögeln, aber auch bei den Krähen Tiere von Menschen aufgezogen wurden und die dann den Menschen als Artgenossen identifizieren und den dann angehen, um nach Futter zu betteln oder weil sie eifersüchtig sind. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum dann tatsächlich Menschen von den fehlgeprägten Vögeln attackiert werden.
Also es ist nicht einfach, mit Krähen, Nebelkrähen und invasiven Arten zu leben, aber zumindest mit den ersten beiden muss man leben. Und die Nilgänse, sagen sie, die kann man zwar bekämpfen, aber man wird sie auch nicht los. Also es geht ums sich arrangieren mit diesen Vögeln, die wir jetzt im Herbst eben vielleicht auch tatsächlich nur öfter sehen, weil die Bäume kahl sind und weil wir sie sehen können. Vielen Dank, Herr Krone.
Sehr gerne.
Ja, und Ihnen, euch, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche wieder Tonspur Wissen, wieder mit mir. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.